Ich begrüße Sie herzlich zu Basispunkte Makrotrends Immobilienmärkte. Heute im Expertengespräch. Mein Name ist Frank Esslinger. Ich bin Mitglied der Geschäftsführung und CFO bei der Schmack Immobiliengruppe. Und für alle Zuhörer, die heute neu dazukommen, vor meiner Zeit als CFO war ich anderthalb Jahrzehnte im Investmentbanking in London, unter anderem bei JP Morgan. Und daher ergibt sich mein analytisches Interesse an der Schnittstelle zwischen Immobilienmärkten und Finanzmärkten. Ich freue mich sehr, heute als Gast zu begrüßen Herrn Sebastian Hartrott, Mitglied der Geschäftsführung bei Hannover Leasing, einem führenden Asset Manager im deutschen Immobilienmarkt, der vielen von Ihnen bekannt sein dürfte. Ich möchte vorausschicken, dass wir uns seit vielen Jahren kennen und daher uns auch duzen. Willkommen bei Basispunkte, Sebastian.
Ja, Frank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren gemeinsamen Podcast heute.
Steigen wir direkt ein. Wir beschäftigen uns heute mit sehr spannenden Themen, die sich befassen mit Immobilienmarkt und Asset Management. Im Wesentlichen geht es um die Herausforderungen der Asset Manager im Immobilienmarkt. Ich nenne einfach als Stichpunkte das Kapitalmarktumfeld, Kreditmarktumfeld, EZB-Politik, die Kostenstrukturen. Und natürlich, was bedeutet das für die Kapitalverwaltungsgesellschaften ganz konkret? Vorausschicken möchte ich auch ganz kurz ein paar Fakten zu Hannover Leasing. Sie gibt es seit 40 Jahren, hat knapp 6 Milliarden Euro Assets under Management und ca. 200 Beteiligungen. Was genau machen denn Kapitalverwaltungsgesellschaften eigentlich, Sebastian?
Kapitalverwaltungsgesellschaften, der Begriff, den gibt es seit 2013. Das waren vorher die Kapitalanlagegesellschaften. Das sind Gesellschaften, die für ihre Kunden verschiedene Arten von Anlegern, von Privatanlegern bis hin zu sogenannten professionellen Anlegern, Vermögensgegenstände erwerben und diese in Fonds überführen und diese Fonds dann für die Anleger mit den darin befindlichen Objekten verwalten, vom Anfang bis zum Ende.
Und was sind denn bei der Hannover Leasing die wichtigsten Geschäftsfelder?
Die Hannover Leasing hat in der Vergangenheit verschiedene Assetklassen bedient, von Immobilien über Private Equity, Medien, Flugzeuge, Renewables. Das hat sich in den letzten Jahren doch alles sehr fokussiert. Mittlerweile konzentrieren wir uns auf die Assetklasse Real Estate und haben nebenbei auch noch einige Solarfonds aus der Vergangenheit in der Verwaltung, aber in der Hauptsache eben Immobilien.
Und die typischen Kundengruppen, wie müssen wir uns das vorstellen? Sind es Rentenkassen, sind das kirchliche Fonds, sind das ja in irgendeiner Form Family Offices?
Also da rekurriere ich nochmal auf das Gesetz. Das Gesetz sieht eigentlich drei Kundengruppen vor und danach kann man auch ganz gut die Kundengruppen einteilen, um die wir uns kümmern. Das sind zum einen Privatanleger, dann die eben erwähnten sogenannten professionellen Anleger. Das ist das, was man als institutioneller Anleger kennt. Und in der Mitte die sogenannten semi-professionellen Anleger. Das sind solche Anleger, die ab 200.000 Euro investieren, aber nicht so professionalisiert sind wie die institutionellen Anleger. Und wir haben bei uns alle drei Kundengruppen im Kundenbestand. Die Hannover Leasing hat eine sehr starke Tradition im Bereich der Privatanleger. Du hattest eben 70.000 Anleger erwähnt, ursprünglich, historisch. Mittlerweile sind das noch aktiv ungefähr 35.000. Seit 2018 haben wir aber auch sehr uns fokussiert auf das Auflegen von Spezialfonds und haben da eben sowohl professionelle Anleger, sprich Banken, Versicherungen, als auch semi-professionelle Anleger, das sind Family Offices, HNWIs oder kleinere Versorgungskassen im Bestand.
Und warum kommen diese professionellen und semi-professionellen Anleger zur Hannover Leasing? Wo siehst du die Alleinstellungsmerkmale, beziehungsweise wo siehst du den Mehrwert, den die Hannover Leasing durch strukturierte Finanzierung schaffen kann?
Also da gibt es verschiedene Punkte. Zum einen die Erfahrung. Du hattest eben eingangs erwähnt, dass es die Hannover Leasing Gruppe seit über 40 Jahren gibt. Wir haben sehr eingespielte Teams. Mitarbeiter sind zum Teil seit 32 Jahren dabei, im Durchschnitt seit 12,5 Jahren. Und die haben natürlich auch einen extrem guten Marktzugang. Das heißt, in der unseren Asset-Klassen, den typischen, sprich Büro oder Residential, können wir auf ein sehr gutes Netzwerk zurückgreifen, sowohl in Deutschland als auch im Benelux-Gebiet und haben da in der Vergangenheit in der Regel große, blumige Objekte akquiriert für unsere Anleger. Und neben diesem guten Marktzugang bieten wir auch die komplette Wertschöpfungskette an. Das heißt, von der Akquisition über die Strukturierung, das Asset Management bis hin zum Verkauf, das Einzige, was wir nicht machen, ist das Property Management, das lagern wir aus. Und das sind eben heutzutage, wo noch sehr viel outgesourced wird, sind das auch Alleinstellungsmerkmale bei uns. Und das verschafft uns immer wieder die Möglichkeit für Kunden, wirklich renditestarke Objekte zu akquirieren.
Gehen wir mal zurück auf den Punkt Deal Sourcing. Also wie könnte ein Anleger über euch effizienter an Deals, an Transaktionen herankommen? Sag einfach nochmal zwei, drei Worte, wie du das siehst.
Also wir gehen quasi unvoreingenommen in das Deal Sourcing. Das heißt, wir denken da noch nicht in gewissen Strukturen. Außer eben die Kunden haben dann schon Vorstellungen und schicken uns damit quasi auf den Weg. In der Regel ist es so, wir identifizieren ein passendes Objekt im Core-Bereich und machen dann den Marktsounding bei unseren Kunden und Vertriebspartnern. Und die, wenn sie dann anweisen auf das Objekt, sagen auch, in welcher Hülle sie das haben wollen. Ob sie es in einem regulierten Fonds haben möchten. Die AIFs sind ja seit 2013 hochreguliert, sowohl Spezial-AIFs als auch Publikums-AIFs. Oder aber in sogenannten nicht regulierten Strukturen, das können dann Joint Ventures sein. Das haben wir auch, wir nennen das intern bei uns Club Deals. Das sind dann in der Regel Investitionen für zwei große oder drei große institutionelle Kunden. Dann noch nebenbei, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, ein Punkt noch. Die Hannover Leasing muss man vielleicht noch erklären, der Name klingt ja sehr nach Leasing. Wir haben natürlich auch in der Vergangenheit historisch gesehen größere Leasingbestände bei uns, die wir verwaltet haben, in der Regel Immobilienleasing, kein Mobilienleasing. Das ist aber heutzutage noch untergeordnet von der Rolle her, dass eigentlich der Name ein bisschen irreführend ist. Wir sitzen weder in Hannover, noch machen wir Leasing. Wir sitzen in Pullach und in der Regel legen wir Fonds auf.
Sehr gut. Kommen wir zur Marktstimmung. Wie siehst du die Marktstimmung und wie siehst du die Investitionsneigung, daraus folgend natürlich eurer Mandanten?
Ja, die Marktstimmung würde ich mal diplomatisch, was mir als Jurist ja, ich versuche mal vermittelnd zu sein, würde ich als zurückhaltend charakterisieren seit letztem Jahr. Deutlicher gesagt ist der Immobilientransaktionsmarkt relativ eingebrochen und wir merken doch eine große Verunsicherung auch bei unseren Kunden. Die ist zum einen getrieben durch die hohe Inflation und zum anderen durch den zweiten charakteristischen Faktor, und das ist eben das gestiegene Zinsumfeld. Und das sorgt eigentlich dafür, dass mittlerweile abgewartet wird. Kein Verkäufer will zu einem schlechten Kaufpreisfaktor verkaufen und kein Käufer, kein Kunde möchte zu einem schlechten Kaufpreisfaktor erwerben.
Also viele setzen sich auf ihre Hände, warten ab, was natürlich wiederum das Transaktionsvolumen reduziert und dadurch die Preisfindung erschwert. Das heißt, ich höre heraus, aktuelle Transaktionen sind schwieriger geworden. Aber die sich jetzt im Moment noch in der Mache befinden, werden die auch noch abgewickelt? Oder ist es so schwer, dass die Verwerfungen im Grunde auch bei aktuellen Transaktionen zu einem Dealkiller werden?
Also zweierlei. Bei Neuakquisen ist es so, dass der Markt eben ausgetrocknet ist, ja, und die Verfügbarkeit von passenden Objekten aufgrund der eben genannten Sorgen auf Verkäufer- und Käuferseite deutlich gesunken ist. Bei Transaktionen, die wir noch anstoßen konnten oder die eben, sag ich mal, aufgrund ihrer USPs momentan attraktiv noch sind und durchgeführt werden können, spüren wir, sag ich mal, doch noch ein großes Interesse von Kundenseite aus, wenn man sich dann auf den Kaufpreis verständigt. Bei Transaktionen, die wir getätigt haben, hängt es immer vom Projektentwickler ab. Ja, stabile Projektentwickler schaffen es auch bis zum Ende quasi auch dann die Projektentwicklung durchzuziehen und wir können dadurch dann für unsere Kunden gutes Asset erwerben. Man merkt aber schon, dass mancher Projektentwickler sich auch schwer tut, der, sag ich mal, auch so ein bisschen zu den Glücksrittern gehört hat in der Vergangenheit, sich stark finanziert hat, fremdfinanziert zu hohen Zinsen. Da wird es dann schwierig durchzuhalten, das merken wir schon.
Die bekannte Reise nach Jerusalem, der Letzte, der noch zu Top-Preisen gekauft hat, findet keinen Stuhl mehr. Vielleicht ein Aspekt, der für die Hörer interessant ist. Wie sieht es denn bei euch beim Leverage aus? Wie viel Fremdkapital gebt ihr denn insgesamt in Transaktionen ein?
Also die Leverage-Möglichkeiten sind ja gesetzgeberisch gedeckelt bei AIS. Gehe ungefähr davon aus, dass wir in der Regel 50-50 haben, was die Eigenkapitalseite anbelangt und die Fremdfinanzierungsseite.
Also AIFs nur erklärend, Alternative Investment Funds oder Alternative Investment Fonds.
Genau, alternativ besser, weil sie eben neben den OGAFs, den früheren Fonds, die in liquide Assets investieren, die alternativen Assetklassen, Real Estate und so weiter reflektieren.
Ja. Insofern seid ihr auch, das kann man soweit sagen, ein Hauch weniger betroffen natürlich als andere Marktteilnehmer, die mit höheren Fremdkapitalanteilen agieren, betroffen von den Verwerfungen an den Kreditmärkten und von den gestiegenen Zinsen. Ja, da kommen wir auch aufs Zinsumfeld und die EZB-Politik und damit natürlich mittelbar auch die Anleihemärkte. Aus meiner Sicht hat sich, letzten Endes haben sich die Souveränanleihen, also Staatsanleihen, deutlich attraktiver gestaltet in den letzten Monaten. Was tut es denn für die Wettbewerbssituation von Kapitalverwaltungsgesellschaften? Mit anderen Worten, ich bin ein institutioneller Anleger, kann theoretisch zumindest mein Kapital irgendwo investieren. Werde ich jetzt eher einen höheren Anteil der Allokation Richtung Staatsanleihen geben? Was ist da im Moment die Erfahrung der Hannover Leasing, deine Erfahrung?
Bei den institutionellen Anlegern ist es so, dass sie natürlich schauen müssen, dass sie gemäß den gesetzgeberischen Vorgaben in verschiedene Assetklassen investieren. Das heißt aber auch, dass jetzt die Assetklasse Real Estate nicht plötzlich ausgetrocknet ist und kein Bedarf mehr besteht, sondern es müssen natürlich auch Immobilienquoten erfüllt werden. Trotzdem ist es so, dass natürlich auch, sag ich mal, aus der Verpflichtung der Anleger heraus ihren Kunden gegenüber, ich denke an Pensionskassen, immer nach den renditestärksten Assetklassen geschaut werden muss. Und da spielen solche, die momentan eben besser dastehen als die Assetklasse Real Estate, vielleicht momentan eine größere Rolle. Mhm. Bedeutet aber natürlich andererseits nicht, dass Immobilien unattraktiv geworden sind. Es kommt eben auf die Art der Immobilie an.
Dann stelle ich jetzt einfach mal die ketzerische Frage, wie steht denn die Hannover Leasing in einem nicht einfachen Marktumfeld da?
Die Hannover Leasing steht sehr gut da. Unser Vorteil ist, dass wir einen großen Bestand haben, wie du eben erwähnt hast, knapp 6 Milliarden Euro AUMs. Das heißt, wir haben schon von den laufenden Gebühren her den Komfort, dass wir jetzt nicht nur auf Upfront-Fees, Exit-Fees, Promote-Fees gucken müssen, die auch ein wichtiger Bestandteil für uns sind. Aber wir haben einen Bestand, der uns eine gewisse Sicherheit gibt. Und so wird sich, glaube ich, auch die Situation ergeben, dass all diejenigen im Wettbewerb, die eben einen guten Bestand haben, auch die Situation jetzt ausschwitzen können, in der Hoffnung, dass sie natürlich bald wieder anspringt. Kleinere KVGen, die eine Milliarde oder vielleicht bestenfalls oder 2 Milliarden Euro haben, werden sich etwas schwerer tun vermutlich. Und wir hoffen natürlich trotzdem, dass der Immobilienmarkt bald wieder anspringt und rechnen da auch im Laufe des Jahres wieder mit.
Mhm. Ja, was sind denn im Moment die signifikantesten Herausforderungen für institutionelle beziehungsweise für Asset Manager? Denk da an den Dealflow. Ich kann aus unserer Tageserfahrung hier sagen, dass es im Moment sehr, sehr schwierig ist bei der Preisfindung. Ich hatte schon gesagt, dass wir viele Marktteilnehmer verloren haben, die sich aus dem Markt zurückgezogen haben, die im Moment nicht weitermachen können, Finanzierungsprobleme bei den Projekten haben. Was siehst du als die signifikantesten Herausforderungen für Institutionelle und für die Asset Manager?
Naja, zu Beginn der Wirtschaftskrise hatten wir ja gerade die Corona-Pandemie zu verdauen, die sich ja wesentlich auf die Bestände ausgewirkt hat. Das heißt, da haben wir natürlich auch relativ viel auf Mieterseite zu kämpfen. Wir hatten Hotelinvestitionen, die gelitten haben. Im Übrigen war der Bestand sehr stabil, glücklicherweise. Und mit Blick auf den Transaktionsmarkt ist es natürlich so, dass der letztes Jahr sich doch deutlich reduziert hat, deutlich stark zurückgegangen ist und die Nachfrage, da versuchen wir natürlich unsere Strategie auch anzupassen. Ja, wir haben ja in der Vergangenheit glücklicherweise uns auf Core-Objekte konzentriert und konnten immer wieder auch schöne Objekte für unsere Investoren beschaffen mit langfristigen Mietverträgen, idealerweise mit behördlichen Mietern, Neubauten, die auch schon Nachhaltigkeitskriterien erfüllt haben. Da müssen wir sicherlich in Zukunft umdenken. Ich glaube, die ganze Branche, weil vieles mit Blick auf die Nachhaltigkeit doch mehr auf Bestände gehen wird und das Modernisieren von Beständen, anstatt immer wieder neu zu bauen und neu zu bauen, was ja eigentlich unter CO2-Gesichtspunkten am schädlichsten ist.
Da hat der Herr Habeck bestimmt noch große Pläne für uns alle. Der Bankensektor stöhnt hier und da unter Non-Performing Loans. Das trifft natürlich nur die kreditfinanzierten Objekte. Wie sieht's in deinem Investmentportfolio aus und wo siehst du generell die verwundbarsten Assetklassen?
Also da wir uns in der Vergangenheit doch immer sehr auf Core-Objekte konzentriert haben, ist unser Bestand eigentlich relativ unbeeindruckt von der jetzigen Situation, glücklicherweise. Und so müssen wir auch mit wenig Themen im Bestand kämpfen. Ja, hier oder da vielleicht die eine oder andere Nachvermietung. Ich hatte aber eben erwähnt, dass wir die komplette Wertschöpfungskette intern bedienen, noch ein sehr eingespieltes Asset-Management-Team haben, was solche Nachvermietungen auch immer wieder gut hinbekommt. Also wir sind da relativ unbeeindruckt, glücklicherweise. Wird hoffentlich dann auch so bleiben.
Und die Frage nach den verwundbarsten Asset-Klassen?
Ach so, genau, die jetzt auch noch gestellt. Also ich glaube, dass jetzt innerhalb der Asset-Klasse Real Estate die Büros sicherlich zu kämpfen haben. Die Flächennachfrage ist gesunken. Ja. Das bekommen wir alle zu spüren. Ich glaube, ist immer noch eine starke Nachfrage nach qualifizierten Büroflächen, ja, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, die auch modernes Arbeiten reflektieren. Wohingegen klassische Büroflächen die Nachfrage weiter sinken wird, glaube ich. Im Bereich Residential ist es so, dass die Mietnachfrage eigentlich gestiegen ist, ja, aufgrund von Zuzug und anderen Themen. Aber der Transaktionsmarkt wiederum Schwierigkeiten hat, eben weil Projektentwickler Schwierigkeiten haben, bis zum Zielende zu kommen. Und auch da sich die Frage, welcher Preis ist der richtige, natürlich spürbar macht. Ja, das sind natürlich auch für uns jetzt die beiden Hauptassetklassen. Künftig werden sicherlich auch außerhalb von Immobilien die erneuerbaren Energien wieder stärker in den Fokus rücken. Das tun sie jetzt schon seit einigen Monaten, völlig zu Recht. Und wir haben aus der Vergangenheit da auch Investitionen getätigt, wollen das vielleicht auch in Zukunft machen. Wir haben die Erlaubnis dafür, aber versuchen unser Wissen aus der Vergangenheit auch in den Immobilien einzubringen, was Nachhaltigkeit anbelangt, weil wir schon unseren Fokus auf Artikel 8 oder auch Artikel 9 Fonds legen.
Also ich kann das aus unserer Erfahrung nur bestätigen, dass Büroimmobilien unter einem enormen Druck sind. Angefangen bei den Mietverträgen, die immer kurzfristiger gehen, bis hin zu Lagen und einfach der abnehmenden, und das ist mittlerweile seit Covid tatsächlich stetig abnehmende Nachfrage. Natürlich hat die sich vorher abgezeichnet, aber ich glaube, Covid hat tatsächlich da einiges transformiert. Bei Wohnimmobilien sehe ich vor allem, natürlich auch deswegen, weil wir ja hier in der Gruppe auch bauen, die Baukosten, zu denen eben zuletzt erstellt wurde, und insofern sind die Gestehungskosten einfach jetzt doch eher schwieriger zu decken. Ja, ansonsten sehe ich nur ergänzend bei den Spezialimmobilien durchaus Stabilität. Also ich sag mal Stichwort Ärztehäuser, überall dort, wo sie, das hattest du angesprochen, Sebastian, öffentliche Mieter haben, überall dort ist es im Grunde deutlich einfacher.
Genau, also das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte eben das Stichwort ESG erwähnt, wo wir später sicherlich auch nochmal sprechen werden. Und da wird künftig auch zum Beispiel eine Nachfrage gesteigert sein im Bereich des Social Impact Investment. Und eben solche Immobilien, die, wie du eben gesagt hast, Ärztehäuser reflektieren oder beinhalten und dergleichen. Also da wird sicherlich die Nachfrage steigen.
Jetzt haben wir einige Themen abgedeckt. Welche Rolle spielen eigentlich ausländische Investoren am deutschen Markt? Ist das für die Hannover Leasing ein großer, sagen wir mal, ein großes Mandantenpool? Ist das eher ein kleineres? Wie sieht's da aktuell aus?
Also wir haben auch in der Vergangenheit viel mit ausländischen Investoren, großen institutionellen Investoren zusammengearbeitet, da aber nicht am deutschen Markt investiert, sondern wir waren auch stark im Benelux-Bereich tätig, haben auch eine eigene Dependance in Amsterdam, um kurzfristig auf Kundenwünsche oder Asset-Themen auch einzugehen, mit Blick auf die Objekte, die wir dort haben. Und das war natürlich deshalb attraktiv, weil die Renditeerwartungen einfach dort eher bedient werden konnten als hierzulande, mit den doch sehr hohen Kaufpreisfaktoren bis in Richtung 35 und noch drüber. So haben wir eigentlich ein heterogenes Bild. Ja, wir haben ausländische Kunden, aber haben die nicht mit deutschen Objekten bedient. Und ich glaube, das mag wieder kommen. Wenn die Kaufpreisfaktoren sind ja doch stark gesunken. Die werden sich, glaube ich, auch nicht mehr auf den ursprünglichen Wert wieder nivellieren. Aber ausländische Kunden wollen in der Regel höhere Renditen sehen, als bislang am deutschen Markt geboten werden konnten vor der Krise.
Auch aufgrund der Inflationsdifferenziale und der Zinsdifferenziale in den jeweiligen ausländischen Märkten. Jetzt haben wir gesagt, es gibt ausländische Investoren, hier und da, jedenfalls sind sie sichtbar. Ich weiß nicht, ob es mehr davon gibt. Wie siehst du denn jetzt den Druck Richtung Marktkonsolidierung unter den Asset Managern und insbesondere vielleicht die Rolle der ausländischen Asset Manager bei der Marktkonsolidierung?
Ja, also mit Blick auf den deutschen Markt, ich hatte noch mal vor kurzem die Zahlen mir angeschaut, wie viele zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaften es gibt. Es sind Stand Juli 2022 136 externe KVG'en. Das sind solche, die eben mehrere AIFs verwalten und gewisse Volumina überschreiten, also all die gängigen, die man da so kennt, inklusive uns. Und ich glaube, dass sicherlich zu dieser Zahl 136 auch viele kleinere gehört haben in der Vergangenheit, die vielleicht angefangen haben als sogenannte registrierte KVG, die nur kleinere Volumina hatten, dann zu einer großen werden wollten und von dem immer steigenden Umfeld profitieren wollten. Ich glaube, dass es da zu einer Konsolidierung kommen wird, weil ich hatte eben auch erwähnt, dass natürlich durch die Regulierung auch ein gewisser Kostenapparat entsteht und der nicht nur gedeckt werden kann, wenn man auch einen gewissen Bestand hat, der Running Fees generiert. Und das wird für all diejenigen, die einen Bestand haben von unter 2 Milliarden Euro aus meiner Warte heraus oder sogar deutlich drunter, schwierig werden. Und das könnten dann Opfer in Anführungszeichen auch für Übernahmen werden. Ja, erste Anzeichen für Übernahmen sieht man schon am Markt. Also das hat es vor kurzem noch gegeben, dass da eine kleinere Einheit übernommen wurde. Das wird auch andere treffen, glaube ich.
Also aus deiner Sicht, 2 Milliarden ist eine gute Annäherungszahl, um zu sehen, ist ein Asset Manager groß genug? Es gibt ja auch nicht wenige, sagen wir mal, die um die 500 Millionen liegen. Also aus deiner Sicht insofern ein gehöriger Druck Richtung Konsolidierung.
Genau, dazu muss man wissen, dass natürlich dann mit der Regulierung höhere Kosten auch einhergehen. Nicht nur vom Einmal-Setup her, also die Erlaubnis zu bekommen, ist schon recht teuer. Sondern man muss natürlich auch eine gewisse Personaldecke vorhalten. Die Regulierung schreibt vor, dass man ein eigenes Portfolio-Management implementieren muss, ein eigenes Risikomanagement, einen Geldwäschebeauftragten, eine interne Revision, einen Compliance-Beauftragten und dergleichen. Und das kostet natürlich alles. Und das kann man nur dann machen mit dem ganzen Marktbereich, den man unterhalten muss, um Objekte zu akquirieren und zu strukturieren, wenn man auch entsprechende laufende Gebühren generieren kann.
Also Fragmentierung des Marktes letzten Endes löst diesen Druck aus zur Konsolidierung. Ja, wie sieht's denn aus, was jetzt Asset Manager in Deutschland und insbesondere vielleicht die Hannover Leasing angeht, was eine geografische Diversifizierung, Auslandsdiversifizierung angeht? Ist das überhaupt bei den deutschen Anlegern ein Thema? Also muss man Paris, London, New York im Angebot haben? Wie siehst du das?
Also aus unserer eigenen Erfahrung muss man es nicht. Ja, ich hatte eben erwähnt, dass wir uns auf den nicht-deutschen Markt konzentriert haben im Bereich Benelux und auch ein eigenes kleines Büro unterhalten. Damit sind wir aber auch endlich gut gefahren bislang. Ja, natürlich mag es in Zukunft so sein, dass man auch auf andere Märkte wieder verstärkt gucken muss. Wir hatten das in der Vergangenheit auch mal gemacht vom Research her. Und da können natürlich andere Märkte außer Deutschland auch attraktiv sein. Und ich glaube, man tut gut daran, jetzt auch aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit mit einem deutschen Markt, der doch jetzt stark eingebrochen ist, da ein Auge drauf zu halten.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal auf ein Buzzword-Thema wechseln, das alle umtreibt, nämlich EU-Taxonomie-ESG und die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Inwiefern berührt es denn die Hannover Leasing oder eben Asset Manager im Allgemeinen und wie stellt ihr euch da der Herausforderung?
Also das Thema ESG ist schon seit Jahren ein wichtiges Thema und nicht erst seit gestern. Wir merken das einerseits da natürlich an den gesetzgeberischen Vorgaben, die es gibt. Ja, die BaFin schaut da sehr genau drauf, was man als Artikel 8 Fonds oder als Artikel 9 oder Artikel 6 Fonds deklariert. Und möchte das auch genau in den Verkaufsunterlagen reflektiert wissen. Es kommt aber gar nicht so sehr auf die gesetzgeberischen Vorgaben an, sondern vielmehr auf das, was wir Menschen eigentlich auch in Zukunft erwarten wollen. Ja, und man hat es gesehen an Fridays for Future und anderen Themen, wie wichtig das Thema ist, wie stark es in den Vordergrund gerückt ist. Ja, man sieht, die Elektromobilität nimmt zu und dergleichen. Alles ist ein Thema, will ich damit sagen, was einfach in den Köpfen drin sein muss. Ja, und auch wenn man ein Geschäft machen möchte in der Zukunft im Bereich Asset Management, muss man sich dem Thema zwangsläufig verschreiben. Und das ist doch sehr vielschichtig. Ja, also dieses Thema ESG, Environmental Social Governance, reflektiert eben nicht nur die drei Buchstaben, sondern eine ganze Reihe von Themen. Also MiFID II, den Green Deal, den sogenannten, die Agenda 2030, Taxonomie. Da gibt es so viele Begriffe, die da einhergehen. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, ESG ist ein Akronym, was für Environmental, Social and Governance steht. Erwarte, dass man Investitionen eben unter diesen drei Gesichtspunkten tätigt, alternativ oder auch kumulativ. Das heißt, man schaut auf Nachhaltigkeitsthemen, auf Sozialverträglichkeit der Investitionen und auf eine anständige Governance.
Habt ihr da ganz konkret eine Scorecard oder wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr eine Liste, die ihr da abhakt oder wie gibt's bestimmte Punkteanzahlen, bestimmte Umweltaspekte? Wie muss ich mir die Implementation bei der Hannover Leasing vorstellen?
Also wir haben natürlich ein gewisses Kriteriensystem, ja, vergleichbar eines Scoring-Systems. Wir schauen bei den Erwerben darauf, dass wir außerhalb der typischen DD, Due Diligence-Bestandteile wie Legal, Tax und technischer DD auch eine sogenannte ESG-Due Diligence durchführen, wo dann beauftragte Dritte schauen, ob das jeweilige Investment die ESG-Kriterien erfüllt. Ja, wenn man jetzt in Artikel 8 vorhat, müssen da bestimmte Kriterien erfüllt sein. Und haben natürlich auch einen Bestand. Ja, der Bestand ist eigentlich noch das viel interessantere Thema. In Zukunft auch Modernisierung von Beständen, Anpassung an Nachhaltigkeitsvorgaben und lassen unseren Bestand auch durchlaufen, analysieren den und schauen mit Partnern zusammen, wie man den auch unter Nachhaltigkeitskriterien zukunftsweisend aufsetzen kann. Das Thema ESG an sich begegnet uns so gesehen jeden Tag. Ja. Und wir haben jetzt gerade zuletzt auch sehr stark unseren Fokus auf sogenannte Artikel 8 Produkte gerichtet. Dazu musst du wissen, es gibt Artikel 6, 8 und 9 Produkte im Wesentlichen. Die Artikel 8 Produkte, das sind eben solche ohne Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Also sprich, die kommen eigentlich heutzutage wenig bis kaum vor. Dann gibt es die sogenannten Artikel 9 Projekte oder Produkte, die verfolgen nachhaltige Investitionen mit explizitem Nachhaltigkeitsziel. Das steht also deutlich im Vordergrund. Und in der Mitte sind die sogenannten Artikel 8 Fonds. Das sind solche, die ökologische und soziale Merkmale beinhalten und oder kombinieren. Und das ist unser Sweet Spot in den letzten Jahren gewesen. Wir haben jetzt noch jüngst ein Objekt gekauft in Augsburg, das eben ein Artikel 8 Fonds ist. Damals noch zu sehr guten Konditionen, 24-facher Kaufpreisfaktor, sehr günstige Fremdfinanzierung unter 1% und ein typisches Core-Asset. Aber das in der Regel wird der Bereich sein, der in der Zukunft wichtig ist. Artikel 9 Produkte zu kaufen, Objekte, wird schwierig sein, ja, weil eben da der die Nachhaltigkeitsanforderungen im Vordergrund stehen müssen, über den Renditeanforderungen. Die müssen wir natürlich trotzdem weiterhin bedienen.
Ja, da kommen wir auch schon wieder ans Ende unseres Podcasts. Ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen und verbleibe mit dem Hinweis, dass wir uns mit dem regulären Podcast wieder um den 1. April herum zurückmelden und danke Ihnen fürs Zuhören.